Wenn man sich das mal so anguckt, es ist so, dass die Munitionstransporte seit geraumer Zeit im Transparenzportal der Hansestadt Hamburg veröffentlicht werden, nachdem die Linksfraktionen der letzten 20 Jahre regelmäßig Anfragen gemacht hatten, quartalsweise, weil die Munition, das sind Gefahrenhüter, die werden von der Wasserschutzpolizei hier auf Landesebene kartografiert. Und das findet sich jetzt wieder. Und da kann man sagen, dass am Tag gehen 1000 Tonnen, drei Container Munition über den Hamburger Hafen und dann in so illustre Länder wie Kolumbien, wo ja gerade in den letzten Jahren mehr als 500 Oppositionelle und ehemalige Guerillas nach dem Friedensprozess von Paramilitärs, aber auch staatlichen Strukturen umgebracht werden, nach Mexiko, in die Türkei, nach Jemen, nicht direkt, aber über die Vereinigten Arabischen Emirate. Zudem muss man sagen, dass die Kleinwaffenexporte exponent zugenommen haben. Von 2017 waren es im Wert von 500.000 Euro lediglich und 2019 im Wert von 11,5 Millionen Euro Kleinwaffen. Das ist eine Steigerung, die ist sehr groß, und mit Kleinwaffen sterben die meisten Menschen in kriegerischen Konflikten. Das muss man sagen, ist sehr bedenklich. Dann ein bisschen schwerer, das abzufragen, wird es bei den größeren Geräten, bei Raketenwerfern, bei Panzern, Panzerwagen, Schiffen. Das wird im Bundestag abgefragt. Das ist im Bereich des Zolls, die das kartografieren. Da gibt es auch regelmäßige Abfragen von Jacqueline Nastic, die sitzt da für die Linke im Bundestag für Hamburg. Und die fragt das regelmäßig ab. Und sagen wir mal so, zum Beispiel im Quartal, erstes Quartal 2020 bis viertes Quartal 2020 ungefähr regelmäßig, da werden dann nur die Positionen benannt. Da benennt die Bundesregierung gar nicht die konkrete Zahl. Aber da gibt es dann zum Beispiel 97 Positionen Panzerwagen und Teile von Panzerwagen, 130 Positionen Kriegsschiffe und Teile von Kriegsschiffe, so und so viele Panzer und so weiter. Also muss man davon ausgehen, dass noch eine ganze Menge weiterer Kram über den Hafen transportiert wird. Dann haben wir natürlich die Rüstungsindustrie selber im Hafen. Auch Krauss-Maffei-Wegmann schweißt im Hafen Türme und Wannen für den Leopard-2-Panzer, der dann in Nordsyrien Afrin zum Beispiel eingesetzt wurde. Da gibt es einen sehr schönen Film Wege des Stahls, den wir auch schon mal gezeigt haben auf einer Grundgebung von einem kurdischen Regisseur aus Rojava aus Nordsyrien, der da vom Krieg geflohen ist und jetzt hier dokumentiert hat, wie die Waffen über den Hamburger Hafen dann in Nordsyrien landen bei Dschihadisten oder auch der ja nicht minder brutalen türkischen Armee. Also das finden wir sehr, sehr bedenklich. Und das ist auch unser Antrieb. Wir wissen alle, ein menschenwürdiges Leben ist eigentlich nur im Frieden möglich. Zumindest für alle Menschen. Und Krieg bedeutet immer Tod, Vergewaltigung, Kriegsverbrechen, Zerstörung von Lebensräumen, Flucht. Und wir können was hier beitragen. Nämlich, es gibt die Volksgesetzgebung. Und mit der kann man per Landesgesetz verbieten, dass über den Hamburger Hafen Rüstungsgüter transportiert werden.
Mehrere Ebenen, ne, die du gerade benannt hast. Das eine ist, dass Handel und die Verschiffung über den Hamburger Hafen stattfindet. Und das andere ist, dass der Hafen selber bzw. das Hafengelände Hersteller von Waffen oder Waffensystemen ist. Neben Panzer, was ich gar nicht wusste, liegt ja der Schiffbau irgendwie auf der Hand. Welche Rolle spielt denn das im Kontext des generellen deutschen Waffen, also Deutschland als Waffenhersteller bzw. als Waffenexporteur? Es gibt ja zum Beispiel noch Bremerhaven, ne, ein großer Hafen. Es gibt die diversen Möglichkeiten, das über Luft und so weiter, also Leipzig, großer Umschlagplatz für Soldatinnen, Soldaten und Waffen. Und in dem Kontext wäre so meine Frage, welchen Stellenwert Hamburg und bzw. der Hamburger Hafen spielt.
Also der Hamburger Hafen ist für uns natürlich die Adresse. Wir sind ja mit dem Hamburger Landesrecht hier unterwegs. Also wir können jetzt nicht für Deutschland irgendwie den Waffenhandel irgendwie stoppen. Das geht nicht. Also die Volksgesetzgebung schreibt das vor. Wir müssen uns auf den Hamburger Hafen beziehen, aber das ist natürlich ein empfindliches Moment, was auch eine Ausstrahlung auch in die Welt dann hat, wenn wir das hier zu stoppen kriegen. Dann kommt natürlich die Hamburger Verfassung mit ihrer Präambel. Ich lese jetzt einfach mal wunderbar vor, weil das ist ja unser inhaltlicher Anker. Hamburger Verfassung von 52, also 68 Jahre, steht die jetzt so, nicht eingelöst, sagen wir dazu. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt eine ihr durch Geschichte und Lage zugewiesene besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen. Sie will im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein. Durch Förderung und Lenkung befähigt sie ihre Wirtschaft zur Erfüllung dieser Aufgaben und zur Deckung des wirtschaftlichen Bedarfs aller. Also das ist eine Präambel, die ist eigentlich maßlos, weil sie sich eigentlich auf das deutsche Volk bezieht, nicht nur auf die Hamburger. Also das ist eine gigantische Aussage. Ja? Und darauf bauen wir auf und sagen, bitte Bürgerschaft und Senat, wo seid ihr mit eurer Einlösung dieses Versprechens? Welthafen statt Hamburg. Da ist nicht der Gottesbegriff, sondern der Welthafen. Der Hafen ist das Zentrum von allem. Und das ist natürlich eine Riesennummer. Da gehen wir ran.
Ja. Und da kann man auch noch mal hinzufügen, über Bremer Hafen wird weit weniger Rüstung transportiert als über den Hamburger Hafen. Insgesamt ist Hamburg eine der Drehscheiben in der Bundesrepublik. Du hast es ja richtig gesagt, es wird auch per Luft, per Schiene transportiert, aber der Schiffsweg ist über Hamburg der am weitestgehend ausgeprägte. Wir haben 93 Rüstungsbetriebe, die in Hamburg produzieren, darunter Blohm und Voss, darunter Krauss-Maffei, habe ich schon benannt, Rheinmetall hat seine Propaganda-Abteilung in Finkenwerder drüben, in einem Bürogebäude traut sich nicht mal das Schild Rheinmetall unten an die Tür zu tun, weil sie wahrscheinlich befürchten, dass dann die doch relativ starke Friedensbewegung in Hamburg vielleicht da mehr protestieren würde vor ihrer Propagandaabteilung. Wir haben weitere Euler Hermes, die Kriegsversicherungen, die Kredite geben in zum Beispiel an die Türkei, an andere Länder, für die auch Krieg führen. Wir haben IBM, die Panzer Elektronik nicht nur für die Bundeswehr, sondern weltweit durch die Gegend exportieren. Das ist richtig interessant, wenn man sich mal anguckt, was hier alles an Technik. Wir haben Airbus, wird immer gesagt, in Hamburg produzieren die nur zivil. Nee, Airbus ist eine der Unternehmen, die Optik und weiteres auch für Drohnen produzieren. Und natürlich ist der Airbus-Betrieb in Hamburg mit allen anderen Airbus-Sparten verbandelt. Und da kann man nicht also jetzt sagen, das ist kein Rüstungsbetrieb. Das ist alles wesentlich so und das muss man einfach sagen. Axel hat es ja benannt, wir wollen darauf drängen, dass die Mittlerin des Friedens umgesetzt wird, aber hier ist schon eine der Drehscheiben.
Vielleicht als letzten Aspekt dieser Ausmaße, weil diese, ich sag mal, Bedenken in Sachen Friedenspolitik und Antikriegspolitik werden ja gerne gekontert mit, ja, aber das ist ein Wirtschaftsfaktor, das sind Steuereinnahmen für die Gesellschaft. Also ein Bekannter von mir, der Banker ist, hat mal in so einer Diskussion mit mir gesagt, ja gut, wir können ja aufhören, Panzer zu produzieren, aber wer schafft denn dann die wirtschaftlichen Einkommen, die dann wegfallen? Was spielt denn das für eine Rolle für Hamburg als Wirtschaftsfaktor, diese Rüstungskomponente, könnt ihr das sagen?
Ja, da kann ich als Musiker einmal was sagen und vielleicht sagt Axel dann noch was. Niemand weiß es, fast niemand weiß es. Wenn du aus dem Blech und Stahl, aus dem ein Panzer gebaut ist, Trompeten bauen würdest von mittlerer Qualität, also eine Trompete 1000 Euro, das ist so eine Trompete noch nicht mehr im mittleren Bereich, dann würdest du den 300-fachen Gewinn davon machen, den du mit einem Panzer machen kannst, mit dem gleichen Material. Und Ingenieure, die in der Waffenindustrie arbeiten, die sind hoch ausgebildet. Die können also auch Trompeten bauen, wenn sie wollen. Das ist jetzt mal ein bisschen spaßiges Beispiel, aber das zeigt einfach, diese Logik dahinter ist völlig absurd. Wir haben momentan eine Klimakatastrophe, wir haben die Corona-Krise, die Pandemie. Das sind Sachen, wo du mit dem gleichen Ingenieurswissen was schaffen könntest, was die Welt erhält. Und das ist so ein Schwachsinn, dann zu sagen, das muss in Rüstung investiert werden. Außerdem haben wir bundesweit in der Rüstungsindustrie arbeiten 100.000 Menschen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber das ist im Vergleich zu anderen Sparten relativ wenig. Gut, das sind hochbezahlte Menschen, die sind gut organisiert. Gerade während Corona wird noch mehr Rüstung exportiert, absurderweise, und auch produziert für die Bundeswehr, absurderweise als vorher, wo doch der UN-Generalsekretär auch aufgerufen hat, Waffenruhe während Corona, um die Pandemie zu bekämpfen. Das ist total pervers. Aber insgesamt ist das ein relativ kleiner Sektor. Aber da sagen wir mal militärisch-industrielle Komplex, die Rüstungsindustrie hat eine richtig gute Lobby. Und da ranzukommen ist relativ schwer. Und wir versuchen das jetzt über die Volksgesetzgebung.
Wir sind im Gespräch über Hamburg als Rüstungsdrehscheibe Deutschlands. Der Hamburger Hafen ist eine der wesentlichen Schnittstellen, wenn es darum geht, Waffen aus dem Land in alle möglichen Ecken zu bringen. Wir haben jetzt sozusagen das Ausmaß kennengelernt dessen, was da wirtschaftlich und auch logistisch dahinter steckt, über eine lange Zeit, wie das im Widerspruch steht zu einer Präambel, die man sich selbst gegeben hat, so im Sinne des Erhalts einer friedlichen Gesellschaft. Ein Aspekt, der hier vielleicht noch fehlt, ist der, wo die Hamburger Landesstadtpolitik da eigentlich steht.
Ja, vielleicht kann ich dazu was zu sagen. Nochmal ein kleiner Rückblick. Wir hatten das ja eben gesagt, Martin, mit den Trompeten und den Panzerverhältnissen. Dahinter steckt ja das Wort Konversion, also dass wir einfach eine Umschichtung der Produktionslinien da drinnen ja haben. Das ist ja ein politisches Moment. Also keine Firma kann von jetzt auf gleich sagen, ich mache das nicht mehr. Kann sie, aber was macht sie mit den Arbeitsplätzen? Schmeißen wir sie raus oder wird das gesamte System umgebaut? Dafür braucht es, meinen wir, auch einen Fonds, der auch politisch gewollt wird, zu sagen, wie können wir Umschulung bauen, beziehungsweise wie können wir Produktionsketten anders. Das muss aber auch der Betrieb selber natürlich wollen und die Arbeiterschaft. Wir können als Volksinitiative das nicht auch auf den Wahlzettel schreiben. Das wäre nämlich ein Doppelungsverbot, wo wir sofort aus der Kurve fliegen. Wir können uns nur für eine Sache jetzt das Kreuzchen machen lassen. Ich lese das einfach mal vor, was unser Satz ist, der lange und juristisch durchgeprüft wurde von uns. Folgendes: Senat und Bürgerschaft schaffen innerhalb eines Jahres eine Rechtsgrundlage, die den Transport und Umschlag von Rüstungsgütern über den Hamburger Hafen verbietet und unternehmen alle notwendigen und zulässigen Schritte, um dieses Verbot unverzüglich umzusetzen. Jetzt sind alle Juristen natürlich ganz mit spitzem Ohr. Das ist ein Satz, der liest sich so weg, aber da ist richtig viel nachgedacht worden. Und das ist der Satz, mit dem jetzt also das Kreuzchen gemacht wird. Und jetzt kommt die Kunst ins Spiel. Was bin ich als Künstler dabei? Bin ich einfach nur ein Mitbürger, der sagt, Frieden ist meine Sache? Als Künstler habe ich natürlich einen großen Anspruch zu sagen, wie kann eigentlich Kunst des Friedens gelingen? Frieden ist ja ein Begriff, der hängt ja in der Luft. Was heißt das eigentlich? Wie kommt man da eigentlich hin? Und ich möchte jetzt an 3-4 Beispielen sagen, wie wir auch die Hamburger Bürgerschaft und die Senatoren dazu eingeladen haben, sich darüber ins Verhältnis zu setzen. Das eine war in Trittau, ein kleines Dorf Nähe von Hamburg, gibt es die Firma Rheinmetall. Und die hatte vor einem Jahr 130 Jahre Firmengeschichtsjubiläum. Da gibt es eine Gruppe 9. November, der ich angehöre, eine Stormanner Künstlergruppe. Wir haben uns diesen Tag ausgesucht, das war auch noch zufällig ein Samstag, und haben vor dem Werktor eine Demonstration gemacht, 3 Kunstaktionen und eine Andacht in dem Dorf, öffentlich draußen. Wir haben damit ins Wespennest gestochen. Rheinmetall wollte nicht gesehen werden. Kein Mensch wusste, dass hinter dieser Firma Nico, Feuerwerkskörper, die Firma Rheinmetall sitzt. Wir konnten nachweisen, dass von dieser kleinen Firma mit 200 Mitarbeitern Blendraketen im Jemen aufgetaucht sind. Also das ist natürlich der absolute Knaller. Ja? Es wird immer so beschrieben, ja, der Polizist braucht ja eine Abwehr und Technik, damit er sich wehren kann und so weiter. Nein, das Zeugs landet im Jemen. Das ist natürlich ganz klar, dass das irgendwie über den Hamburger Hafen läuft oder übers Flugzeug, wie auch immer. Aber es wird an Hamburg produziert und wir als Künstlergruppe sind da reingegangen. Das ist ein ziemlicher Knall gewesen und die Kirchengemeinde dort im Dorf, wir wollten ja eine Friedensandacht machen, sagte im Vorfeld, sie würden das nicht unterstützen, weil sie sich mit der Firma Rheinmetall und mit den Arbeitern nicht anlegen wollten. Wissen Sie, da geht das nämlich genau los, also wie steht man eigentlich gesellschaftlich hier, Arbeitsplätze oder Frieden? Da wird es doch geprüft und belastet. Wir haben dann trotzdem die Andacht gemacht bei Schnee und Wetter draußen, wir haben uns das nicht nehmen lassen. Das ist ein Beispiel. Jetzt geht es auf die Hamburger Bürgerschaft, die neu gewählte Bürgerschaft, noch nicht konsolidiert, 3 Tage sozusagen abgewählt oder angewählt. Da habe ich ein Klassenzimmer aufgebaut auf dem Rathausplatz. Am 26. Februar war das bei Arschkälte und habe die Bürgerschaft eingeladen zum Unterricht. Zum nicht Nachhilfe, sondern Vorhilfeunterricht. Wir haben 30 Beiträge sozusagen vom Lehrerpult sozusagen runtergebrochen und all die Themen aufgespielt, die uns wichtig sind zu dem Thema Frieden und Abrüstung. Das war aber so gestaltet, dass 123 Stühle auf dem Rathaus standen und entsprechend 60 Tische. Und ich habe eine Sanduhr dabei gehabt, eine Sanduhr, die symbolisch, ich habe dann immer nach 5 Minuten den Sand oben wieder reingekippt und dann unten mit einem Eimer aufgefangen, also ein Sandfluss aufgebaut, damit man sieht, die Zeit, was ist eigentlich Zeit? Und dazu lagen große Torfsoden auf den Tischen. Wenn man weiß, dass Torf 2 Millimeter im Jahr wächst, dann kann man sehen, was so ein Torfsoden eigentlich für eine Zeiteinheit ist. Also rein räumlich. Ich bin ja Künstler, ich kann das ja nur über Kunst bringen. Um das einzuladen, liebe Politiker, ihr seid zwar jetzt im Amt, aber ihr habt eine Vorgeschichte. Wo kommt ihr her? Und was ist eigentlich die Aussage, wenn ihr jetzt was entscheidet, was hat das eigentlich für eine Folge in der Dimension in 200 Jahren? Das ist ja dieses Spiel. Also es ist ja, Kunst kann ja nicht nur etwas symbolisieren, sondern es kann eigentlich nur einen Raum aufmachen. Ja? Das ging weiter. Wir haben dann an dem 9. Oktober, wo wir die Volksinitiative vorgestellt haben, da haben wir die Ungeborenen zur Hilfe geholt. Also Gestalten, 32 Gestalten, die auf dem Rathausplatz standen, Ungeborene, das waren Kinderpuppen. Und die wurden besungen mit dem Ruf der Ungeborenen von meiner Künstlerkollegin Lavanya Hanisida. Und ich war der Bürgermeister, weil der Bürgermeister selber in Berlin bei Frau Merkel saß. Ich musste aber diese 25 Minuten füllen. Einer muss von der Regierung diesen Ruf der Ungeborenen entgegennehmen. Ich habe mich als Bürgermeister dorthin gestellt und habe diesen Ruf entgegengenommen. Das ist eine ziemlich coole Nummer gewesen, weil wir natürlich im Vorfeld mit der Bürgerschaft und mit dem Bürgermeister auch im Gespräch waren. Und wir haben das ja informiert und so weiter. Und das Ganze hat sich jetzt noch mal verstärkt am 20. März, jetzt am Frühlingsanfang, wo wir mit der Sammelphase begonnen haben. Da haben wir, dieses Künstlerpaar, wir haben ein riesengroßes Kreuz aus einem roten Teppich auf den Rathausplatz gespannt, mit 25 Meter Durchmesser. Und haben wieder diese Ungeborenen dabei gehabt. Und es kultiviert, wer macht eigentlich das erste Kreuz auf diesem Stimmzettel? Das ist ja was ganz Besonderes. Es geht ja nicht um Masse, sondern es geht ja um eine Bekenntnis. Kreuz des Friedens haben wir das genannt. So, da kam der Bürgermeister, dieser besagte Bürgermeister kam wieder ins Spiel und ist über dieses Kreuz gegangen und hat dann mit einem sehr besonderen Akt in ein großes Buch dieses erste Kreuz vollzogen.
Warst wieder du, Herr Czerny.
Ja, natürlich, das war ich natürlich. Also der Bürgermeister. Und was hat der gemacht? Der hat dieses Kreuz gemacht, aber er hat in diesem Moment den Bürgermeister aus der Zukunft gezeigt. Und der Bürgermeister aus der Zukunft ist nicht der Bürgermeister von Hamburg, sondern es ist der Weltenbürger. Ja, das bezieht sich wieder auf die Präambel. Wenn sich die Präambel auf den Weltfrieden bezieht, dann muss es ja auch der Weltbürger sein, der das spannt. Und das ist nicht nur der Hamburger Bürgermeister, dieser Klein-Klein, der natürlich die politische Verantwortung hat. Das heißt, wir haben ihm einmal gezeigt, so könnte Bürgermeisteramt aussehen für die Welt in der Verantwortung. Das ist ein riesengroßer Schritt und dazu kommt aber auch noch etwas, wenn man sich in so einem Kreuz reinstellt, dann ist man in allen Richtungen aufgespannt. Das ist auch ein sehr christlicher Moment, das ist eine Auferstehung aus dem Kreuz. Ich sage das ganz ernsthaft, weil ich bin aus diesem Zusammenhang, bin ich sozialisiert sozusagen oder auch, das ist ein Friedensmoment. Also wie kann ich in 4 Richtungen gleichzeitig stehen? Ich muss eine andere Ebene, ich muss eine Transformation vollbringen, sonst ist das klein-klein gedacht. Also das ist das, wo Hamburg mit 5 Hauptkirchen und einem großen kirchlichen Kontext eigentlich steht, auch ein Affront gegen die Politik, die christliche Partei ist ja besonders zu nennen. Wie stehen wir eigentlich hier eigentlich in unserer Weltverantwortung und was trägt das eigentlich? Und das kann nur eine Herzqualität sein. Meine Frage immer, wie komme ich zu der Tat oder in eine Tat? Ich kann die ganzen Informationen wissen Und trotzdem kann ich sagen, ja, und wann esse ich meinen nächsten Hamburger? Ja, also so, das kann auch wieder abplätschern. Das muss irgendwie unter die Haut gehen. Das muss etwas sein, was uns in eine Radikalität nach vorne bringt. Und das ist ja das. Warum ist 68 Jahre das nicht angefasst worden? Wir sind jetzt da und machen das. Was trägt uns denn seit 2 Jahren in Vorbereitung dessen? Und jetzt gehen wir 4 Jahre lang auf die Straße bei Wind und Wetter und machen hier wir rocken die Stadt, ja, für den Frieden. Das hat alles einen Hintergrund, auch in der Kunst. Und das ist mein Auftrag aus der Kunst heraus. Das ist kein Geplänkel und keine Unterhaltungsindustrie, die wir hier produzieren.
Das ist sozusagen die Ebene der Aktion, um die, ist ja nicht nur Aufmerksamkeit wecken, sondern sensibilisieren und aktivieren von Politik und Gesellschaft. Und da, an der Stelle mache ich die Trennung auch mal und frage Martin, du hast aus Bürgerschaftsperspektive ein paar Jahre drauf gucken können. Wie kommt denn sowas in der aktiven Politik hier in Hamburg an, so auch über die Zeit betrachtet?
Ja, da gibt es natürlich Rot-Grün an der Macht. Die schieben das am liebsten auf die Bundesebene. Und das, finde ich, ist echt, ich muss das mal so klar sagen, Armutszeugnis. Die sagen, zum Beispiel hatten wir jetzt eine Anfrage aus der Linksfraktion diese Legislaturperiode gestellt. In der letzten hat die ICAN-Initiative es geschafft, mit ganz viel Bewegung in der Gesellschaft zu erreichen, dass in der letzten...
Sagen wir, was ICAN ist?
Vielleicht? ICAN, sage ich gleich, ist der Städteappell zur Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbotsvertrags. Der ist mittlerweile ratifiziert, weil mehr als 50 Staaten den unterzeichnet haben. Keiner der NATO-Staaten. Aber es gibt Städte, die appellieren oder Bundesländer, die appellieren an ihre Regierungen. Und Hamburg hat das unterzeichnet mit einem rot-grünen Antrag. Eine Sitzung vor den Wahlen, mehr oder weniger als Wahlgimmick. Und danach haben wir dann abgefragt, und was macht ihr jetzt? Und dann sagt der Senat, ja, wir sind in Medias for Peace. Das haben wir auch abgefragt, ihr seid doch da drin, was macht ihr denn? Ja, aber Frieden ist eine Bundesangelegenheit, deshalb können wir gar nichts machen. Ist natürlich Schwachsinn. In Hannover findet jedes Jahr eine Veranstaltung statt von Medias for Peace. Da laden die weltweit Bürgermeister ein. Medias for Peace ist entstanden aufgrund einer Initiative der Bürgermeister von Nagasaki und Hiroshima, um zu sagen, das passiert, wenn Atomkrieg stattfindet. So, aber grundsätzlich versucht der Senat immer, auch die rot-grüne Regierung, nicht alle, die in den Parteien sitzen, aber die Regierung, der Senat, zu sagen, haben wir nichts mit zu tun, ist Bundesebene. Und das ist völliger Unfug. Also es ist nicht so, dass der Bund entscheidet, es gibt Rüstungsexporte und dann passiert nichts mehr. Nein, dann obliegt es zum Beispiel den Rüstungsunternehmen, sich den Weg auszusuchen, wie sie die Rüstung transportieren. Und da haben die Bundesländer durchaus eine Entscheidungsmacht. Wir haben hier in Hamburg eine Bundeswehrakademie, wir haben eine Bundeswehruniversität, wir haben die Rüstungstransporte und wir haben die Verantwortung über den Hafen, den wir so deklarieren können, dass dort keine Rüstung drüber geht. Wir haben in der alltäglichen Politik die Möglichkeit zu unterbinden. Zum Beispiel hat der Hamburger Senat Zugriff auf alle Flächen der Hamburger Hochbahn AG, das ist die S-Bahn. Momentan finden wir auf der S-Bahn, auf jeder S-Bahn-Station Riesenplakate mit Werbung für den Heimatschutz. 3 Soldaten in voller Montur mit Sturmgewehr im Anschlag. Heimatschutz soll angeblich was zivile Hilfe bei Pandemien oder bei Katastrophen sein. Da sieht das so aus, als würde dann noch mit Mützen auf, die man findet auch auf Wehrmachtsbildern. Also echt richtig zynisch und mit Gewehr in der Hand. Das suggeriert eher, Heimatschutz ist Kriegseinsatz. Und da hat Hamburg Zugriff drauf, weil das gehört der Hansestadt Hamburg, das Gelände. Und ob ich da so eine Werbung aufstelle oder nicht, das ist meine Entscheidung. Mhm. Genauso ist es meine Entscheidung, einen Fonds aufzulegen für Rüstungskonversion oder nicht. Es ist auch meine Entscheidung als Regierung zu sagen, über meinen Hafen wird das nicht transportiert, Rüstungsunternehmen. Wenn ihr das wollt, geht woanders lang. Überhaupt kein Problem rechtlich. Wird aber nicht gemacht. Es gibt einzelne Politiker in allen Fraktionen, bis auf bei der AfD, die sagen, wir sind Friedenspolitiker. Und wenn du dann fragst, ja, was macht ihr aber konkret? Ja, das kann man doch nicht, das ist doch verfassungsrechtlich, ist das doch eine Sache des Bundes. Dann wird sich immer rausgeredet und das, finde ich, ist auch ein Armutszeugnis. Es ist eine verdammte Verantwortung von jedem und jeder, die da sitzt. Und das geht bis in meine Partei, auch in der Linken, gibt es Leute, muss man durchaus sagen, die versuchen zu sagen, naja, das können wir jetzt nicht so offensiv machen, ist ja gut, aber naja, wir können ja irgendwie nicht das ändern, das ist keine Landessache. Doch, ist es eben doch. Man muss nur den Arsch in der Hose haben und sagen, ja, wir haben die Verantwortung, wir können das hier machen. Hier und genau hier, wo sollst du sonst eigentlich Politik machen? Das ist eh ein Problem, finde ich, was sich herausstellt in westlich industrialisierten kapitalistischen Systemen, sagen wir mal nicht nur im Westen, sondern überall, dass die Parlamente und die Regierung relativ weit entfremdet sind. Es sind 70-90%, je nach Fragestellung der Menschen gegen Auslandseinsätze, gegen Krieg für Frieden, gegen Rüstungsexporte bundesweit. In Hamburg wahrscheinlich noch höher, ist eine Stadt, die relativ links tickt von der Gesamtbevölkerung. Da wird diese Zahl noch höher sein, wenn man statistisch abfragt. Und es wird aber nicht umgesetzt. Und da ist ein riesen Manko in der Verantwortung der führenden Politik. Und genau da gehen wir rein. Wir sagen, die Verantwortung ist, du hast die Verfassung seit 69 Jahren Mittlerin des Friedens. Das bedeutet ja auch in der geschichtlichen Verantwortung. Wir hatten hier im Hafen, wir hatten Sabotage von den Arbeitern, die gesagt haben, wir, auch von den Zwangsarbeitern, die eingesetzt wurden im Zweiten Weltkrieg, wir wollen keine Rüstung an Franco exportieren. Wir wollen nicht, dass hier die Kriegsschiffe rausfahren. Und in diesem Sinne haben wir heute die Verantwortung. Wir haben es viel leichter. Wir müssen nur aufs Gesetz pochen. Wir müssen nur darauf pochen, zu sagen, haltet die Verfassung ein. Wir müssen keine Sabotage machen. Wir müssen nicht unser Leben in dem Sinne riskieren, indem wir irgendwas machen, das zu verhindern. Wir können es viel einfacher. Und die Politikerinnen und Politiker in der Bürgerschaft und im Senat könnten es auch viel einfacher. Das ginge, indem sie jetzt schon in dieser Phase einfach sagen würden, die Volksinitiative hat so Recht, wir setzen das um. Das kann die Bürgerschaft an jedem Tag entscheiden. Das könnte jeder dieser Politiker entscheiden. Das könnte auch der Senat an sich ziehen und sagen, wir machen jetzt einen Bürgerentscheid oder wir nehmen das für uns an. Weil das ist unsere Aufgabe nach der Verfassung und wir können es umsetzen. Sie tun es aber nicht. Deshalb funktioniert es nur mit Druck und den Druck bringen wir jetzt über diesen Volksentscheid, über die Volksinitiative mit vielen Veranstaltungen. Die nächste ist am 17.04. zum Beispiel auf dem Fischmarkt. Auch wieder eine größere Veranstaltung mit Kunst. Da werden zwei Bands spielen, wird es eine Performance vielleicht auch geben. Da sind wir noch am Überlegen, inwieweit wir das auch machen. Und dann unterhält sich eine Vertreterin von Church for Peace, ein Universitätsprofessor aus der Friedensforschung und eine Vertreterin der Friedensinitiative über das Thema Sicherheit. Was bedeutet Sicherheit? Und wenn ich in der Volksinitiative, wir haben ja mehrere Arbeitsgruppen von Social Media über Publikationen, über rechtliche Fragen, Organisationsmomente, Sammel-AG. Und in der einen AG haben wir eine türkische Migrantin und eine afghanische. Und total interessant, wenn ich die frage, was bedeutet für dich Sicherheit? Hat die eine gesagt, Sicherheit bedeutet, wenn ich einen Hubschrauber höre und nicht denke, dass als nächstes eine Rakete mein Haus zerstört. Die andere sagt, Sicherheit bedeutet für mich, dass ich weiß, wenn ich krank bin, habe ich Freunde und eine Familie, die mir helfen und dass ich weiß, dass ich morgens, wenn jemand klingelt, dass es nicht das Militär ist, das vor der Tür steht und ich Angst haben muss, dass meine Familie erschossen wird. Das bedeutet Sicherheit. Sicherheit bedeutet nicht, dass wir möglichst viele Waffen haben, Waffen transportieren. Für einen normalen Menschen bedeutet Sicherheit etwas ganz anderes, nämlich die Abwesenheit vom Krieg, ja, aber darüber hinaus die Sicherheit leben zu können, ohne von Waffen bedroht zu werden. Und das können wir von hier regeln, weil wir sind als Bundesrepublik, wenn wir dann wir sagen, wenn wir dann das unser Bezugspunkt ist, kann man ja auch nochmal drüber diskutieren, ob nicht eher die ganze Menschheit unser Bezugspunkt sein sollte. So ist das bei mir zumindest oder bei Axel haben wir das ja auch gehört. Dann kann man ja mal vielleicht auch ganz andere Definitionen von Sicherheit haben. Und dann bedeutet Sicherheit nämlich auch die Anwesenheit von Menschenwürde, von Kunst, von liebevollem Umgang, von Respekt, von Selbstreflexion und auch der Selbstreflexion nämlich der Menschen in der Bürgerschaft, die sehen sollten, wenn sie für Frieden sind, dann sollen sie das auch umsetzen und nicht nur sagen, ich bin zufrieden, für Frieden ab und zu auf einer Veranstaltung auftauchen und dann das Ganze aber in der Schublade verschwinden lassen.
Letzte Woche ist ein Abstimmungstext der Volksinitiative vorgestellt worden der Öffentlichkeit. Einen Auszug davon haben wir, glaube ich, auch schon gehört. Ne? Axel, du hattest das zitiert. Was steckt hinter der Volksinitiative nochmal so ganz grundsätzlich und wie meint sie mich als hier in Hamburg lebender Mensch?
Ja, also Volksinitiative bedeutet, ein Aspekt von Basisdemokratie ist das. Das heißt, im Hamburger Gesetz ist festgelegt, dass ein bestimmtes Moment an Volksgesetzgebung stattfinden kann. Und das findet in drei Stufen statt. Die erste Stufe bedeutet, in 6 Monaten muss eine Initiative mehr als 10.000 gültige Unterschriften sammeln, um erstmal das als Initiative der Bürgerschaft und dem Senat an die Hand zu geben. Und dann können die darüber entscheiden, ob sie es umsetzen wollen. Also bedeutet das konkret für uns jetzt, ab Samstag sammeln wir Unterschriften. Jeder und jede kann mitmachen. Es gibt Sammelstellen in Hamburg, wo man Unterschriftenlisten holen kann, wo man die abgeben kann. Die finden sich alle unter www.ziviler-hafen.de. Und wir gehen davon aus, die 10.000 schaffen wir, trotz Corona-Maßnahmen. Fast jeder, mit dem du redest, sagt, nee, Rüstungsexporte finde ich irgendwie richtig blöd, da unterschreibe ich gerne. Das ist bis jetzt so unsere Erfahrung beim Sammeln. Und dann hat der Senat die Möglichkeit und die Bürgerschaft zu sagen, finden wir super euer Anliegen, nehmen wir an, fertig, und dann müssen sie es umsetzen. Wir stellen zur Abstimmung, Senat und Bürgerschaft schaffen innerhalb eines Jahres eine Rechtsgrundlage, die den Transport und Umschlag von Rüstungsgütern über den Hamburger Hafen verbietet, und unternehmen alle notwendigen und zulässigen Schritte, um dieses Verbot unverzüglich umzusetzen. Das heißt, wir fordern, dass die umsetzen, dass es ein Gesetz gibt, das ist die Rechtsgrundlage, das verbietet Rüstungstransporte über den Hamburger Hafen. Und dann müssen natürlich alle notwendigen Schritte, das sind Verwaltungsanordnungen, das ist die Regelung, Abwicklung von Verträgen und so weiter und so fort.
Und Konversionen, die dann auch dazu gehört, was wir schon gehört haben?
Nee, die gehört nicht dazu, das wäre ein nächster Schritt.
Ah, okay.
Das wäre dann ein nächster Schritt, weil das geht in die Produktion. Wir können erstmal nur den Transport, du darfst mit der INI, das heißt ein Kopplungsverbot, du darfst nur ein Anliegen formulieren. Wenn du mehrere Anliegen formulierst, ist das verfassungswidrig. Und da sind wir schon bei einem Problem. Die letzten erfolgreichen Initiativen, wie die gegen die Schuldenbremse und die für bessere Pflege, ist der Senat jeweils vor das Hamburgische Verfassungsgericht gegangen und hat dann Recht bekommen, dass die Initiative eigentlich verfassungswidrig ist. Was eigentlich ein bisschen diese Volksgesetzgebung ad absurdum führt, weil
man muss dann schon Spezialist beim Formulieren sein, ne?
Man muss ein Spezialist beim Formulieren sein, man muss Anwälte bezahlen können. Also nur Privilegierte oder die viel Geld einsammeln können, die gut Kampagnen machen können, können faktisch so in der Volksgesetzgebung überhaupt noch erfolgreich sein. Und dann ist ein Gericht ja auch nie, jedes Gericht sollte unabhängig sein, wenn dann da aber gerade der Verfassungsrichter oder die Verfassungsrichterin sitzt, die von der SPD benannt worden ist und darüber entscheiden soll, ob eine Schuldenbremse-Initiative legitim ist oder nicht, dann können da auch schon mal Urteile rauskommen, wo ganz viele Juristen sagen, also diese Begründung finde ich ziemlich hanebüchen. Also gucken wir mal, das kann uns auch passieren, dass unsere Volksini nach dieser ersten Stufe dann vom Verfassungsgericht landet und der Senat versucht zu verhindern, dass wir weitergehen. Wenn der Bürgerschaft und Senat sagen, nicht, also sagen, das finden wir nicht gut, euer Anliegen, wollen wir nicht umsetzen, dann können wir in die zweite Stufe gehen. Die haben ein halbes Jahr Zeit, sich zu äußern, dann sagen sie nein. Dann gehen wir in die zweite Stufe. Das heißt, da muss man dann innerhalb von 3 Wochen rund 65.000, momentan sind es glaube ich 67.100 paar zerquetscht, ein bestimmtes Quorum an Stimmen der Wahlberechtigten sammeln. Das ist schon ambitionierter. Da brauchst du dann auch als Kampagne richtig gute Netzwerke in der Stadt. Und die bauen wir jetzt eben auf mit dieser ersten Phase. Wir haben viele Bündnispartner. Wir sind ein Bündnis von GEW über den Arbeitskreis Frieden in Verdi, ATTAC, studentische Gruppen aus der Friedensbewegung, die gesamte Palette will ich jetzt nicht alle aufzählen, migrantische Organisationen wie DİDİF, ATİF aus dem türkischen Bereich, CONMED. Wir haben Einzelpersonen, Künstler, wir haben Lehrerinnen bei uns, wir haben aus weiteren NGOs noch die ich nicht alle aufzählen wollen. Wir sind im Bündnis Sozial-Ökologische Umgestaltung der Stadt mit vernetzt, wo der SOVD mit drin ist, wo Diakonisches Werk mit drin ist. Also wir haben eine gute Vernetzung schon in die Stadtgesellschaft hinein, so dass wir denken, dass wir auch diese zweite Stufe schaffen könnten. Das heißt dann irgendwann, wenn das nicht verzögert wird durch Gerichtsverfahren, Mitte 2022 müssen wir dann innerhalb von 3 Wochen diese 65.000 bis 67.000 Stimmen sammeln. Wenn wir die gesammelt haben, hat Bürgerschaft und Senat haben dann nochmal Zeit, ein halbes Jahr darauf zu reagieren. Wenn sie noch immer Nein sagen, können wir in den Volksentscheid gehen. Das kann man auch ohne Wahl machen, ist aber fast nicht möglich. Da müssen 35% der wahlberechtigten Hamburgerinnen abstimmen und dann 50+1 uns zustimmen. Das heißt, das knüpft man am besten an eine Europawahl oder besser noch an eine Bürgerschaftswahl, weil bei der Europawahl ist die Wahlbeteiligung immer relativ gering. Also könnte diese Entscheidung dann mit der nächsten Bürgerschaftswahl verknüpft sein, die ist dann 2025. Und da wäre dann der gleiche Satz, steht zur Abstimmung, und wenn dann von 35% der Wahlberechtigten, das wird dann zu jedem Wahlzettel dazugepackt, die Abstimmungszettel, und wenn davon 50+1 Ja sagen, dann muss Bürgerschaft und Senat das umsetzen. Das haben wir zum Beispiel in Erfolg, hatte die Initiative zum Rückkauf der Energienetze. Das liegt jetzt auch schon so 5 Jahre und die Umsetzung kränkelt so ein bisschen. Also man muss sagen, das Instrument der Volksinitiative ist was richtig Gutes. Die Herrschenden hier in Hamburg tun sich ein bisschen schwer, das auch anzunehmen, was die Bevölkerung ihnen aufträgt. Aber wir sind guten Mutes. Wir sind in der Stadtgesellschaft jetzt sichtbar. Jeden Monat machen wir eine größere Veranstaltung. Die nächste, wie gesagt, am 17.04. auf dem Fischmarkt. Dann werden wir eine vom Museum der Arbeit machen am Millerntor in Harburg an weiteren Stellen. Und wir sind frohen Mutes und wir sind auch kreativ und die Arbeit macht Spaß. Unser Koordinierungskreis, nochmal so nebenbei, sind 30 Frauen und 7 Männer.
Das war jetzt quasi Zufall, dass jetzt 2 Männer bei mir im Studio sind an der Stelle.
Was die Quote angeht, weil die anderen beiden heute früh andere Termine haben aus unserem Öffentlichkeitsteam. Aber jetzt gebe ich zu Axel, der ergänzt das noch.
Ja, ich bin nochmal für die Zahlen da. Also jede Stimme kostet 1 Euro. Das ist mal so ein Schätzwert. Wir brauchen mindestens 100.000 Stimmen durch die Tage und Wochen, weil wir nicht mit 65.000 Stimmen gültige Stimmen brauchen. Das heißt, wir brauchen viel mehr. Das ist ein stolzer Betrag, den wir dem Frieden schenken.
Ja? Was heißt das, ein Kosten-Euro? Wie meinst du
das? Ja, von der Logistik, von dem ganzen Apparat, der dahinter steckt. Gerade in der zweiten Runde, da braucht man ja wirklich eine Vollzeitstelle. Das kriegen wir nicht gebacken. Das braucht wirklich eine Kampagne, ist das. Ja, das weiß jeder, der sowas mal bewegt, dass das irgendwie so. Ich sag nochmal ziviler-hafen.de, da kriegt man alle Hintergründe. Und was haben wir? Wir haben einen Verein in Gründung. Da kann man seine Spenden loswerden. Und jetzt kommt nicht nur der Hamburger ins Spiel, weil die Hamburger dürfen nur das Kreuzchen machen. Aber die ganze Bundesrepublik kann mitmachen. Über den zivilen-hafen.de kann man die Kontoverbindung finden. Und wenn dann 20er darüber wächst, ist das wunderbar. Also man hat die Möglichkeit, wirklich deutschlandweit das Tier mitzutragen. Uns hier vor Ort. Wir sind seriös mit dem Geld, also das ist ganz klar. Wir fahren damit keine Hafenkreuzfahrt, sondern das wird hier wirklich in den Frieden gesteckt. Und die Energie ist jetzt schon da. Also wir werden hier auf der Straße nur Spaß haben bei diesem traurigen Thema. Es gibt schon Pizzaverkäufer, die sagen, wieso, bei dem Ausliefern meiner Pizza, da kommt dann dieser Flyer mit dazu. Also die Kreativität von Menschen, die sagen, das sind Leute, die bieten uns das an, wir brauchen es nur weiterverbreiten. Da gibt es fantastische Linien jetzt schon. Und es macht auch bestimmt Spaß, mal hier 3 Wochen in dieser harten Zeit seinen Jahresurlaub zu nehmen und uns hier zu begleiten. Das sind ganz neue Ausblicke von, wie kriegt man eigentlich einen sinnvollen Urlaub, weil man jeden Tag nur gute Energie bekommt, sage ich mal so, als Bild. Und man lernt Hamburg kennen, also in die Stadtteile rein. Nicht nur auf dem Rathausplatz rumzujoggen, das ist Standard. Wirklich in die Wohnbereiche rein und in Gespräche zu kommen. Und das bleibt ja nicht bei den Kreuzchen machen. Das ist, man kriegt so viel menschliches Glück auch geschenkt. Und das, darum geht's ja. Wir haben wirklich Spaß dran und macht alle gerne mit. Kommt dazu, die Reise beginnt.